Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast für ein Leben in Bewegung und Stille des Lebens mit Stefan Ritt. Heute wird es um das Thema gehen, wie Osteopathie dich auf deiner Heldenreise, denn nichts anderes als es jedes Leben begleiten kann, wie Osteopathie dich stärken kann in Phasen, in denen deine Heldenreise Täler durchschreitet. Und das wird uns Simone Hackel, eine ganz tolle Kollegin, berichten, die wirklich ihre Verletzung, ihre Wunde zu ihrer größten Stärke gemacht hat, wie wir als Osteopathen auch reifen können, wenn wir uns auch auf unsere Geschichte einlassen. Solltest du dich für mehr Informationen zum Thema Osteopathie interessieren, dann schick mir doch gerne jetzt eine SMS an die 0049 177 1789 317 und mit dem Stichwort gesund klein geschrieben bekommst du regelmäßige Informationen zu den jetzt gerade fast ausverkauften Ausbildungen Thriving Children, die im November startet, und anderen Angeboten, Informationen und Ideen rund um die Osteopathie. Also sei gespannt auf ein Interview, in dem du erfährst, wie Osteopathie wirklich dich stärken kann, wie du auch als Osteopath an solchen Patienten reifen kannst, wie du Patienten unterstützen kannst, wie ja auch Täler auf emotionale Bereiche hineinfließen in körperliche Beschwerden. Also eine ganz, ganz spannende Folge heute. Be still and know dein Stefan Ritt. Herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast. Heute habe ich zu Gast die Simone. Hallihallo.
Hallo.
Simone Hackel, die ist in der Zukunft Kollegin bei mir in meiner Praxis, aber wir sprechen heute nicht über das, was sie hauptsächlich in der Praxis tun wird, sondern sie ist vor allen Dingen eben auch Master of Science in Osteopathie, frisch gebacken, hat gerade frisch ihre Prüfung bestanden, ist aber schon lang erfahren, hat auch schon viel Vorerfahrung, und darüber möchte ich gerne mit ihr sprechen. Einmal so das Spannungsfeld zwischen dem beruflichen Master, wissenschaftlich arbeiten, deiner Vorerfahrung auch schon beruflich und ein Stückchen weit auch deiner persönlichen Geschichte, die du vielleicht mit uns teilen willst. Ja, freue mich, dass du da bist, Simone.
Ich freue mich auch.
Fangen wir mal an bei dem, was du eben gerade auf der professionellen Ebene gerade frisch gebacken hast. Du hast eine Studie gemacht eben zum Thema, einem der Themen, die mich sehr stark beschäftigen, Kinder mit Koliken. Hast da untersucht, ja, unter anderem, wie wirken Probiotika, für die sich nicht damit auskennen, gute, günstige Darmbakterien, in dem Fall einen ganz speziellen Bakterienstamm, hast du untersucht anhand von Literatur. Ist das was? Bringt das was? Und wir können das Produkt ja ruhig hier nennen, ist ja keine Werbung, das kennen ja viele, ne? Die Gaia. Macht das was für Kinder? Ist es sinnvoll oder nicht? Magst du uns ein bisschen berichten über, ja, wie du da gearbeitet hast und was dabei rausgekommen ist?
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich am Anfang halt mit dem Krankheitsbild von der Säuglingskolik beschäftigt, und das ist ein sehr komplexes Bild, das kennst du ja bestimmt selber, wo die wissenschaftliche Welt eigentlich noch ziemlich im Dunkeln tappt. Also es gibt verschiedenste Ansätze, wie man sich das erklären kann, dass ein Kind einfach in den ersten Lebenswochen anfängt zu schreien, von neuronalen Geschichten, also einfach in der Erregung, also in der Reizweiterleitung vom Darm über so Mikroentzündungen im Darm, und dann eben die Theorie, dass die Mikrobiota, also die Zusammensetzung von der Darmflora, einfach anders ist bei den Kindern mit Koliken als bei den normalen gesunden Kindern. Und jetzt war halt für mich die Frage, auch für die Praxis, also bald, ob es halt Sinn macht, so ein Präparat dazu zu empfehlen. Und eigentlich das am längsten auf dem Markt ist und wozu es am meisten Studien gibt, ist das Bigaia, also der Lactobacillus reuteri. Das ist eigentlich so das älteste Mittel und deswegen habe ich das halt gewählt, weil da gibt es einfach am meisten Info dazu.
Ja.
Und also es ist so, dass es macht auf jeden Fall Sinn, das einzunehmen oder halt zusätzlich zu geben, weil es einfach die Zusammensetzung ausgleicht, sodass halt dann mehr Lactobacillen im Darm sind. Genau, und dann halt auch manchmal die Symptomatik besser wird. Vor allem bei Kindern mit Koliken. Und dann, was ich halt noch beleuchten wollte, ist, ob es halt sinnvoll macht, prophylaktisch ein Probiotikum zu geben. Also wenn ein Kind halt ein großes Risiko hat, eine Kolik zu entwickeln, zum Beispiel bei Frühchen oder neurologischen Geschichten. Und da gibt es noch ein bisschen zu wenig Studien dazu. Aber ich hätte dennoch keine Bedenken, das meinem Kind zu geben, weil es einfach keine Nebenwirkungen gibt. Aber ich denke, für die Zukunft ist halt wichtig, dass man, das Mittel, das ich untersucht habe, das enthält ja nur einen Stamm, dass man sich da einfach ein bisschen breiter aufstellt. Also und da einfach ein breiteres Wirkungsspektrum schafft und das dann auch einfach, genau, besser wirken kann.
Genau. Das erlebe ich ja tagtäglich in der Praxis, dass wirklich viele Eltern das schon von ihren Hebammen empfohlen bekommen haben. Ja. Eben, es ist ein Präparat, wo ich auch das Gefühl habe, es ist auf jeden Fall sinnvoll ergänzend, wenn man das Gefühl hat. Meine Erfahrung persönlich, wenn ich die mal teilen möchte, dann ist es so, dass natürlich es Kinder gibt, wie du sagst, die mit Risikofaktoren kommen, die Frühchen, Fehlansteuerungen, vielleicht auch Probleme bei der Mutter in der Schwangerschaft. Da gibt es eine Veränderung, da gibt es eine positive Beeinflussung vom Schreien, von der Unruhe, von den Koliken. Aber so den Durchbruch hatte ich jetzt bisher noch selten. Von daher denke ich auch, das ist super, eine tolle Sache. Aber mich würde auch eben für die Zukunft interessieren, vielleicht werden deine Nachfolger da nochmal genauer drauf gucken, welche anderen Bakterienstämme wären denn da vielleicht sinnvoll.
Ja.
Jetzt hast du gesagt, eben die neuronale Ansteuerung, das ist natürlich etwas, was mich auch interessiert. Du hast dich damit beschäftigt. Was gibt es da für Theorien zu Koliken? Wie denken da die Wissenschaftler drüber?
Also einmal halt, dass die Afferenz, also die Signale, die ankommen am Darm, dass die einfach zu stark sind und dass die inhibitorischen Faktoren, also dass die Faktoren, die die Ansteuerung dann wieder hemmen, dass die zu wenig sind und dass deswegen halt die Peristaltik dann zu stark ist und dann auch Koliken entstehen. Und wie wir alle wissen, sind die Darmbakterien auch bei der Serotoninproduktion beteiligt und da kann halt einfach so ein Ausgleich auch gut helfen. Genau.
Das heißt, kurz gefasst, im Endeffekt, wenn ein Kind dieses Thema, ich nenne das immer salopp, das können die meisten Eltern verstehen, unhappy baby, also die Summe, denkst du auch von deinem, was du jetzt eben hier in deiner Masterstudie gemacht hast, kann es hilfreich sein, gerade in Richtung Ausgeglichenheit das ergänzen zu geben?
Auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich glaube, also es ist halt ein super komplexes Krankheitsbild und es gibt halt ganz verschiedene Ansatzpunkte und ich glaube, ist die Osteopathie auf jeden Fall auch wichtig. Also nicht nur die Probiotika, sondern dass man da eigentlich ganz viel machen kann. Gerade bei diesen Krankheitsbildern, wo die Schulmedizin so ein bisschen im Dunkeln tappt und wo man immer nach Erklärungen sucht, warum es so ist, wie es ist.
Ja.
Das
ist ein spannender Punkt eben, auch hier mal zum Erklären für Kollegen, aber auch für mögliche Eltern. Es wird ja immer gesagt von vielen Kinderärzten, das ist normal, das vergeht und verschiedene Sachen, die ich immer wieder höre. Dann gibt es die Probiotika, es gibt eben genau hier, das ist ja ein perfektes Beispiel, ne, Osteopathen, die sich mit Nerven unter anderem beschäftigen, diese zwei Sachen, die du genannt hast. Also einmal das, was am Darm ankommt, ne? Aber umgekehrt auch, wenn sie gehemmt werden, was sozusagen die Schleife bildet. Das sind ja zwei Bereiche, die wir osteopathisch gerne behandeln, ne? Also einmal die zentrale im Gehirn und auf der anderen Seite in der Darmwand, ne? Da hast du sicherlich auch selbst schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, eben wirklich die Rezeptoren, die im Darm dann ankommen, eben zu runterzufahren, zu dämpfen und so.
Ja.
Schönes Thema, aber es ist natürlich einfach nur das Thema deiner Masterstudie. Du bist ja schon seit 2 Jahren auch schon eigentlich vollwertige Osteopathin, ne? Bachelor in Osteopathie. Was hat vor allen Dingen diese Masterstudium jetzt für dich nochmal in deiner beruflichen, aber auch persönlichen Entwicklung verändert? Was würdest du sagen? Für alle Kollegen, die vielleicht sagen, ich überlege, mache ich nur ein DO, mache ich einen Bachelor, mache ich einen Master? Was sind deine Erfahrungen?
Also bei der Uni, wo ich war, da war es so, dass der Bachelor, das war quasi so das Grundlagenstudium. Also da hat man halt alle Grundlagen so gelernt, Anatomie, Physiologie, Embryologie, alles einmal durch und dann ging es halt los mit Praxis. Genau. Und bei uns ist eigentlich normal, dass man den Master macht. Also es machen fast alle. Und der Master ist bei uns eigentlich der große praktische Teil gewesen. Also da ging es dann los. Also wir hatten davor auch schon Praxis, da war quasi so, dass die Grundlagen waren da und dann wurde es einfach nochmal halt intensiviert in dem Masterstudiengang. Und dann ging es dann auch los im 4. Jahr mit Klinik. Also da hatten wir halt dann externe Patienten und haben uns an denen ausprobiert. Und das war für mich halt super wichtig, auch jetzt die Patienten, die ich in dem Rahmen behandelt habe, weil da kann man, also da fällt halt der Druck weg, dass ich jetzt das für viel Geld behandeln muss und dass es dann auch bitte funktionieren soll. Und da kann man sich halt einfach nur austesten und so ein bisschen in seine therapeutische Rolle reinwachsen. Also das ist so der große praktische Teil. Und dann einfach nochmal mit der Masterarbeit, es ist halt einfach schön, sich in ein Thema so richtig einzulesen und dazu quasi zum Experten zu werden. Mhm. Und dann der Abschluss davon ist halt dann die Masterarbeit. Und genau, das ist so das Ergebnis dann.
Spannend das auch mal von, ne, wir können ja ruhig den Namen vernennen, du warst an der ehemals COE, jetzt Holistea. Und unterschiedlich die Schulen das aufbauen, weil meine Masterstudium zum Beispiel bei der IAO und dementsprechend der Fachhochschule für Gesundheit in Innsbruck war es genau umgekehrt. Wir hatten den praktischen Teil vorher schon abgeschlossen. Im Masterstudium in den 2 Jahren haben wir eigentlich, ehrlich gesagt, praktisch nichts mehr Neues gelernt. Aber eben das wissenschaftliche Arbeiten, sich beschäftigen, Aufbauen einer Studie, Durchführen einer Studie, generell alles das. Wie kommt man an heutzutage sehr wichtig, wie kommt man an verlässliche Informationen bei all den Fake News und sonstigen Dingen, die kann man sich sehr, sehr spannend mal zu sehen, was da der Unterschied ist. Jetzt ist es aber so, du hast ja diese ganze osteopathische Ausbildung durchlaufen, hast aber ja auch schon eine Vorerfahrung beruflich. Du arbeitest ja auch regelmäßig noch im direkten Kontakt mit, ich sage nicht Patienten, aber mit Menschen.
Genau. Also ich habe vor der Osteopathie eine Ausbildung zur PTA gemacht und dann war eigentlich, also es war super schön und auch die Ausbildung fand ich total cool. Also wir haben da halt ganz viel, da habe ich super viel über den Körper gelernt, aber auch ganz viel Botanik und Chemie und so, das fand ich cool. Und auch das Salbenmischen, das mache ich heute immer nur am liebsten.
Okay.
Aber das ist halt nicht die Pharmazie in der Realität, also so die Ausbildung war. Und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten und musste mich dann mit Rabattverträgen rumärgern und mit ganz vielen, von der Krankenkasse jetzt.
Okay,
ganz vielen Gesetzgebungen und habe dann irgendwie gemerkt, so wie ich mir das vorgestellt habe, so ist es doch nichts. Und habe halt eigentlich immer gedacht, ich mache Pharmazie, weil Apotheke war echt für mich immer was Tolles. Und auch die erste Apotheke, in der ich gearbeitet habe, da hat immer so gut gerochen. Und mein Chef, der war auch total naturheilkundlich interessiert. Und das hat mich auch interessiert und fand das immer toll. Ja, aber dann, das war nicht das Richtige. Also mit Pharmazie hat sich für mich überhaupt nichts geändert. Also da hätte ich danach immer nur den gleichen Job gehabt wie davor. Und dann habe ich halt entschlossen, ich gehe jetzt in eine Therapierichtung. Und dann habe ich mir überlegt, irgendwie Psychologie oder was weiß ich. Und dann bin ich ganz zur Zufall auf die Osteopathie gestoßen. Und ich glaube, ich bin eine der wenigen, die keine Krankheitsgeschichte zur Osteopathie gebracht hat, sondern der Zufall. Und dann habe ich mir das halt durchgelesen, was da so, also so vorkommen soll im Studium und die Lehrinhalte, und es hat mir alles total zugesagt. Und da war ich ganz aufgeregt und habe hospitiert, und dann wollte ich nichts anders mehr machen.
Ja. Und das ist heute noch so, ne?
Genau. Ja.
Das ist doch super cool. Genau. Finde ich eine der eine tolle Geschichte. Von der Apothekerin, Apotheke zu, ne? Ja. Osteopathie, genau. Die Apotheke Gottes im Menschen an sich, passt doch perfekt. Also.
Genau, ja. Und ja, also das ist mein Weg, und ich höre jetzt aber auch auf in der Apotheke. Also
und ich finde, das ist ja vielleicht auch eine zusätzliche Qualität, die nicht viele andere Osteopathen mitbringen, eben unter anderem Patienten auch genau erklären zu können. Ja. Es gibt ja kaum einen Patienten, den wir heute, erwachsenen Patienten, den wir in der Praxis sehen, der nicht irgendwelche Medikamente einnimmt. So, und das ist eine Qualität, die natürlich nicht viele Kollegen mitbringen, Menschen genau die Wirkungen, Nebenwirkungen, Dinge der Medikamente zu beschreiben, die sie einnehmen, und unter anderem auch zu erklären, was das im Prozess, im therapeutischen Prozess vielleicht verändern könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das ist also was du einbringst, was nicht viele andere Kollegen aufweisen können.
Ja, das stimmt.
Aber eben, wir haben ja gesagt, mich interessiert ja immer auch der Mensch. Du hast mir jetzt im Vorgespräch verraten, ist das, was du sozusagen, wo du das Gefühl hast, da bist du wirklich, da kannst du Menschen gut begleiten, sind Menschen, die körperliche Beschwerden haben, aber auch generell das Gefühl haben, sie stehen gerade an einer Grenze, an der sie nicht weiterkommen. Und es gibt eine persönliche Geschichte dazu, die dich auch eine Erfahrung in deinem Leben hat machen lassen, zu Anfang des Osteopathiestudiums, wo du auch das Gefühl hattest, es geht nicht weiter. Wie fließt das heute in deine Arbeit ein?
Also ich erzähle ganz kurz, also am Anfang vom Studium, da war ich eigentlich total gebrochen. Also ich habe in einer Phase in meinem Leben das Studium angefangen, wo es mir halt überhaupt nicht gut ging, weil also in meiner Familie gab es halt einen Schicksalsschlag, und der hat alles durcheinander gewirbelt, also das ganze System. Ja, und im Laufe der Zeit habe ich mich dann halt damit auseinandergesetzt und habe das jetzt auch verarbeitet. Und genau, jetzt stehe ich da, wo ich bin, und bin eigentlich ganz zufrieden. Und ich glaube, was halt mich ausmacht, oder eigentlich, glaube ich, für viele Osteopathen oder gute Therapeuten, dass man sich irgendwann mal mit seiner Geschichte auseinandersetzt und wie man so geworden ist, wie man ist, und sich kennenlernt und seine Stärken und Schwächen und damit halt auch die Stärken und Schwächen des Patienten tragen kann. Also auch mal das aushalten kann, wenn es ihm mal gerade nicht so gut geht, und das fragen kann, und genau, dann aber auch irgendwie so einen Weg öffnen oder zeigen, dass es auch wieder besser werden kann und darf.
Ja.
Genau.
Das heißt, wie bei so vielen, ja, ich kann das immer nur bestätigen, viele denken zum Beispiel, die heute schauen auf Osteopathie, auf Andrew Taylor Still als den Gründervater, dass irgendwas vom Himmel gefallen ist und er plötzlich die Idee hatte, die tolle. Alle Menschen, die ich kenne, die, wie du sagst, die wirklich irgendwo was verändert haben, haben leider, es gehört anscheinend zum Menschsein dazu, immer eine persönliche Leidensgeschichte dazu. Ne? Er hat Kinder verloren, mehrere an Meningitis, an sonstige Krankheiten. Aber eben, ich glaube, dass das ein Katalysator ist, dass das irgendwo, gerade für uns in unserem Beruf, irgendwo es ist. Und
Ja, auf jeden Fall. Also das bringt den Stein ins Rollen, und das ist, glaube ich, wichtig, und das ist auch eine wertvolle Erfahrung. Und klar, das sieht man in dem Moment nicht, aber das Schöne ist, dass man es dann irgendwann schätzen kann, und dass es dann ein Teil von einem wird und dass das sein darf, aber nicht, dass das die ganze Zeit sein muss.
Genau. Das heißt, du würdest sagen, eine der Dinge, was das mit dir gemacht hat, ist, dass du vorher vielleicht Patienten oder generell mit Menschen Schwieriges aushalten konntest, wenn es dem nicht so gut ging?
Ja, voll, voll. Ja. Also das war für mich immer, also ich bin so vom Typ her eigentlich total harmoniesüchtig und auch so ein Mensch, der immer will, dass allen anderen gut geht. Und ich konnte überhaupt nicht mit so Themen wie Tod oder irgendwie, also einem schlechten oder einem Krankheit aus, so eine richtig schlimme Krankheit. Also es gibt ja, keine Ahnung, Krebs und was weiß ich, wo es den Leuten einfach teilweise schlecht geht und die Schiss haben. Und das war für mich immer, also die haben mir immer leid getan und so, aber also aushalten konnte ich das nicht gut und ich glaube, das kann ich jetzt. Genau. Habe ich gelernt.
Zum Beispiel, weil du das gerade ansprichst, eines der Dinge, die mich unglaublich auch im Laufe der letzten Woche gestört hat, eine der osteopathischen Foren war das Thema wieder Menschen, da wurde eine Frage gestellt zu, wie behandelt man Menschen, die eben solche Themen haben, schwerwiegende Erkrankungen, vielleicht lebensbedrohliche Erkrankungen. Dann kommen sofort von einschlägigen Kollegen oder auch aus verschiedenen Richtungen, da ist Osteopathie nur Wellness. Da hat Osteopathie nichts zu suchen, weil wir ja strukturelle Dinge behandeln. Da muss ich mir denken, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an, weil ich denke, natürlich kann man sich streiten drüber. Kurativ ist es wahrscheinlich nicht heilend, Osteopathie, muss man sich klar sein.
Ja, aber ja, ja.
Es ist ja eine der Domänen, muss es doch sein, der Osteopathie auch Menschen eben, wie du sagst, zu begleiten.
Ja, ja, ja. Und das gehört ja auch dazu. Also ich meine, der Bonus der Osteopathie, dass ihr den Menschen wahrnimmt, so wie er ist. Und wenn das gerade ein Thema ist und ein Teil von Menschen, dann kann ich das doch nicht abschneiden und sagen, ich gucke mir jetzt aber nur den Körper an. Also und das Ziel ist ja, dass es dem besser geht. Und wenn das gerade das Thema ist, das der Patient hat, dann geht es darum. Und dann geht es darum, dass er irgendwie damit klarkommt und klar kann man dann sagen, ja, wir behandeln aber den Körper. Aber also ich meine, es gibt ja so viele Ebenen, die auch mitbehandelt werden Und das finde ich irgendwie blöd, wenn man das dann ausschließt.
Ja.
Genau. Oder abschneidet.
Ja, man merkt auch,
die abschneiden.
Ja. Ich finde es super cool, dass man dir anmerkt, dass das eben, ne, dass das was mit dir gemacht hat, aber dass du auch jetzt hinterher jetzt schon mit der Begeisterung darüber sprichst, dass das ja ein Teil von dir ist und dass du da Menschen auffangen kannst, die vielleicht sonst eben nicht so richtig gut aufgehoben wären. Und ich kann das nur super nachvollziehen. Als Männer geht es einem vielleicht noch schwieriger damit, Menschen auch aufzufangen und zu sagen, es geht ihm halt mal nicht gut. Ja? Oder er weint auch mal in der Behandlung. Oder klar kriegen wir beigebracht in der Ausbildung, dass wir keine Psychologen sind.
Stimmt? Ja, klar. Das sage ich jetzt auch gar nicht. Also das Letzte, was ich machen würde, ist irgendwie sagen, ich mache jetzt hier Psychotherapie mit dem Patienten. Aber einfach, dass das da sein darf. Also einfach nur, dass das in irgendeiner Weise sein darf. Das finde ich ist so unsere Aufgabe.
Genau. Manche Dinge müssen einfach nur tatsächlich wahrgenommen und gesehen werden. So, und das ist immer dass wir den Anspruch haben und eingebläut bekommen haben, wir müssen das Problem lösen. Ja?
Genau.
Wenn wir das ein bisschen übertreiben, diese Idee, find it, fix it and leave it alone, dann ist es natürlich so, wo du nichts machen kannst, dann klammerst du aus. Aber wie du sagst, finde ich auch, es reicht manchmal, es auszuhalten, es zu sehen, es wahrzunehmen und dann kann sich vielleicht nicht komplett auflösen, aber verändern.
Ja, genau. Und das finde ich gut.
Wie das bei dir für dich in deinem Leben und deiner therapeutischen Arbeit natürlich auch verändert hat, wie es dich halt irgendwie transformiert hat zu dem, was du jetzt bist.
Genau.
Cool. Ja, ab nächste Woche, 1. Oktober, startest du in München. Du hast deine Praxis zu Hause, in Anführungszeichen, eben auch. Du hast eine eigene Praxis. Aber du bist bei uns in der Praxis in München auch anzutreffen an 3 Tagen die Woche. Und da freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf, dass wir zusammenarbeiten, dass wir auch ein bisschen Hand in Hand arbeiten können. Ja, jetzt bin ganz, ganz gespannt, was da entstehen darf. Ja, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Fand das super spannend. Fand auch toll, dass du uns teilhast haben lassen, ne, an den Sachen, die nicht so, manchmal nicht so schön laufen. Und bin schon gespannt, welche Menschen den Weg zu dir finden und ja, wo du denn sie begleiten darfst.
Ja, ich auch.
Ja, dann erstmal schönes Wochenende. Viele sonnige Grüße und bis ganz bald.
Bis bald und ja. Danke.
Ciao.
Links und Ressourcen zur heutigen Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes oder über meine Seite www.stefanried.com. Dort kannst du dich natürlich auch in den regelmäßigen Newsletter eintragen, den du aber auch jetzt hier per SMS beantragen kannst unter der 0049 177 1789317 mit dem Stichwort gesund. Geht's rein in den Newsletter verteilen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Feiertag, einen wunderschönen Restwoche, ein schönes Wochenende und schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Be still and know, dein Stefan Ried.